und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil mit unserer Reihe zum Thema Krebs beim Hund. Und heute sprechen wir über die Behandlungsmöglichkeiten der Tiermedizin. Und ich freue mich sehr, Franziska und Anja, dass ihr heute hier seid. Stellt euch doch gerne einmal vor. Franziska, vielleicht magst du anfangen.
Ja, hallihallo. Also ich bin Franziska und ich bin Tierärztin und das schon seit einigen Jahren und speziell im Bereich der Onkologie tätig. Also ich habe da eine Spezialausbildung gemacht und betreue ja Tiere, die Tumoren haben, Tiere und ihre Besitzer.
Ja, vielen Dank, dass du heute hier bist.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Gerne. Anja?
Ja, hallo. Ich bin die Anja Wagner und bin seit ca. 25 Jahren Tierheilpraktikerin, habe mich auf speziell auf chronische Erkrankungen und dann eben auch Tumorerkrankungen spezialisiert. Und ich leite ein Therapiezentrum für Hunde und arbeite dort zusammen mit einer Tierärztin. Und genau, und freue mich auch, dass ich heute hier sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Herzlich willkommen. Genau, dann würde ich sagen, starten wir einfach schon mal direkt mit unserer ersten Frage, und zwar, wie wird die Diagnose überhaupt in der Tiermedizin gestellt, wenn ein Hund Krebs hat?
Ja, genau, also es ist so, dass in der Regel fällt dem Besitzer natürlich irgendwas auf, ja, dass zum Beispiel Hautknoten, Hauttumoren sind relativ häufig und das ist dann was dem Besitzer auffällt und deswegen gehen sie eben zum Tierarzt und da wird als erstes eben sehr häufig eine Probe davon genommen, also mit so einer feinen Nadel, das tut auch nicht weh, das ist wie quasi eine Spritze geben und da werden Zellen gewonnen, die man dann unter dem Mikroskop anschauen kann. Also das ist zum Beispiel ja eine der häufigsten diagnostischen Tools, die wir so haben in der Onkologie. Es ist natürlich aber auch so, dass es sein kann, dass die Tiere als Notfall kommen, weil zum Beispiel Blutungen irgendwo sind und die dann in den OP zum Beispiel gehen müssen und da dann eben Proben genommen werden. Das sind aber in der Regel Notfälle. Normalerweise ist es wirklich so, dass wir versuchen, wirklich ganz minimalinvasiv Proben mittels eben dieser Feinnadelaspirationsgeschichte dann zu nehmen und es dann unter dem Mikroskop anzuschauen. Das ist so das Häufigste natürlich.
Und wahrscheinlich, wenn so große Blutungen auftreten, dann ist es ja wahrscheinlich auch schon, also wenn es dann Krebs sein sollte, dann ist es ja vermutlich auch schon relativ weit vorangeschritten, oder?
Ja, also es gibt eben bestimmte Tumoren natürlich, die solche Blutungen machen. Also es ist gerade bei großen Hunden ist sowas eben doch häufiger leider mal zu sehen, wo dann auch die Besitzer sehr überrascht werden von so einer Situation, weil es dem Hund eigentlich bis zum Zeitpunkt X dann eben wirklich sehr, sehr gut ging und ihnen vielleicht gar nichts weiter aufgefallen ist. Und dann sind es häufig eben Tumoren in der Milz und die gehen dann auf und dann kommt es eben zu diesen Blutungen und es sind dann häufig eben Patienten, Onkologie-Patienten, die dann im Notdienst vorgestellt werden und dann eben, wo es eine Operation bedarf und also es sind natürlich schon so Sachen, die schon massivere und schlimmere Tumorerkrankungen, als wenn jetzt zum Beispiel irgendwo, sag ich mal, nur ein Hautknoten da ist, ja.
Ja, und heute soll es ja vor allem einmal um den onkologischen Ansatz gehen und einmal um die naturheilkundlichen Ansätze. Kannst du vielleicht einmal vorweg erklären, wo so die Unterschiede sind zwischen der Tiermedizin und der Humanmedizin?
Ja, also es ist so, dass viele Diagnostik ist tatsächlich gleich. Ja, also wir sind jetzt in der Tiermedizin heutzutage schon sehr, sehr weit. Also bei uns gibt es auch zum Beispiel Computertomographie, es gibt Magnetresonanztomographie, es gibt eben Ultraschall. Ja, so viel, was standardmäßig auch in der Tiermedizin eingesetzt wird als eben diagnostisches Tool. In der Humanmedizin gibt es natürlich viel mehr minimalinvasive Ansätze. Von der Therapie her ist da definitiv ein Unterschied da. Und zwar ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel klassische Sachen anschaut, wie jetzt die Chemotherapie, es ist deutlich ein Unterschied, ob jetzt jemand in der Humanmedizin eine Chemotherapie bekommt versus natürlich in der Tiermedizin. Weil bei uns in der Tiermedizin, man kann ja dem Tier es schlecht erklären, ja, und auch Nebenwirkungen sind einfach natürlich schwierig. Daher ist es so, dass wir deutlich weniger Medikamente zum Beispiel hernehmen. Also Medikamentendosis ist niedriger und somit eben auch die Nebenwirkungen, die wir dort sehr zurückhalten können. Also 80% der Patienten haben keine Nebenwirkungen, also keine offensichtlichen Nebenwirkungen von der Chemotherapie. Und da ist zum Beispiel ein großer Unterschied. Also da finde ich, kann man auch natürlich dem Besitzer immer so die Angst nehmen. Ist natürlich nicht so, dass es gänzlich ohne Nebenwirkungen bei jedem einhergeht, aber das wäre zum Beispiel eine Sache, die deutlichen Unterschied ist, wo man eben keine Angst vorhaben sollte. Ansonsten, was auch nochmal ein so großer Unterschied ist, ist, dass bei uns in der Tiermedizin man eben häufig Tumoren auch hat, die in einem späten Stadium festgestellt werden. Und dadurch, dass wir die Therapie nicht so aggressiv wählen können, aufgrund der Nebenwirkungen, auch das meistens ein palliativer Ansatz ist. Also dass wir, wenn wir uns außerhalb der Option der OP, also der Chirurgie, der Operation von Tumoren bewegen, ist es leider so, dass es oft eine Lebensverlängerung ist, eben bei guter Lebensqualität, aber dass die Tiere eben leider nicht geheilt werden können.
Und spielen die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, also du hast ja gerade gesagt, wenn es schon sehr vorangeschritten ist, dann ja, ist es sozusagen eine lebensverlängernde Maßnahme. Aber spielen eigentlich so in den Normalfällen, spielen diese Behandlungsmöglichkeiten, Operationen, Bestrahlung, Chemo, spielt das zusammen oder kommt es dann auch auf die Krebsart an?
Also es kommt sehr auf die Krebsart an, aber es ist so, dass eben bei manchen Tumoren natürlich nur eine Chemotherapie, also vom schulmedizinischen Ansatz eben nur die Chemotherapie in Frage kommt. Also gerade zum Beispiel bei Lymphdrüsenkrebs oder so, da wird Chemotherapie eingesetzt. Wenn man jetzt Tumoren hat, wie zum Beispiel ja, Sarkome, also die von Bindegewebszellen ausgehende Tumoren oder eben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, Milztumoren, dann kann man eben auch eine OP natürlich wählen. Es gibt auch Kombinationen, gerade wenn eben Tumoren nicht im Gesunden entfernt werden konnten, weil sie eben schon zu groß waren, dass man dann sagt, nach der Operation macht man eben eine Strahlentherapie. Und wenn eben das Risiko für Streuung sehr hoch ist, kann man natürlich das wiederum auch nochmal mit einer Chemotherapie kombinieren. Also es gibt schon viel die Option zu kombinieren. Man kann auch untereinander so ein bisschen austauschen. Aber natürlich würden wir immer da, wo es Sinn macht, empfehlen, dass man ja eine Chirurgie als erstes anstrebt, wenn es, wie gesagt, Sinn macht quasi.
Gibt es denn auch zwischen den Tumorarten Parallelen? Also beispielsweise beim Mensch sagt man ja, dass Bauchspeicheldrüsenkrebs besonders aggressiv ist. Ist das bei Hunden auch so, dass es da Parallelen gibt zwischen der Aggressivität der Tumorarten oder der Krebsarten?
Ja, das würde ich schon so sehen. Also es gibt auch Tumorarten, die zum Beispiel gar nicht vorkommen in der Humanmedizin oder sehr, sehr selten vorkommen, wie zum Beispiel der Mastzelltumor, womit wir ja tagtäglich mehr oder weniger in der Onkologie, in der Klinik zu tun haben oder in der Praxis. Und der kommt bei Menschen eigentlich nicht wirklich vor. Es gibt so gewisse Sonderformen bei Kindern zum Beispiel. Aber ansonsten eben die meisten Tumoren tatsächlich, die in der Humanmedizin vorkommen, kommen auch in der Tiermedizin vor. Zum Beispiel Mamatumoren, also Brustkrebs, ist natürlich was wir halt auch bei unseren Hunden und eben auch bei Katzen sehen. Und da ist natürlich trotz allem so, muss man sagen, dass gerade die Brustkrebspatientinnen, also beim Hund jetzt zum Beispiel, ist es so, dass die in der Regel nicht so aggressiv sind wie jetzt zum Beispiel die bei der Frau. Aber es gibt eben da Unterschiede zwischen Hund und Katze wiederum. Ja, also dass eben die Mamatumoren, also Brustkrebs bei der Katze, ist in der Regel zu über 90% hoch aggressiv und hoch bösartig, im Gegensatz jetzt zum Hund zum Beispiel. Ja, also da gibt es auch zwischen Hund und Katze eben die Unterschiede. Aber sonst generell kann man schon sagen, dass die meisten Sachen ähnlich sind wie in der Humanmedizin. Sie werden jedoch anders dann wiederum therapiert und eben nicht so aggressiv. Wir können eben sehr viele Medikamente auch bei unseren Haustieren nicht einsetzen, weil es doch zu viele Nebenwirkungen eben auch geben würde.
Um da gleich einmal anzusetzen, sind auch die Risiken der einzelnen Behandlungsmöglichkeiten ja ungefähr gleich einzuschätzen oder ist das beim Hund dann nochmal irgendwie anders? Wir hatten ja schon gesagt, bei der Chemotherapie, dass die Nebenwirkungen da oft nicht so gravierend sind wie bei Menschen. Wie ist das bei den anderen Behandlungsmöglichkeiten?
Also für die Operation würde ich sagen, dass bei uns in der Tiermedizin eher manchmal vielleicht auch leider, muss man sagen, nicht so aggressiv operiert wird wie jetzt in der Humanmedizin. In der Humanmedizin ist es eben gang und gäbe, dass man sagt, man hat eben auch zwei Chirurgen quasi, der eine, der operiert den Tumor raus und der andere schließt das Loch quasi wieder, ja, dass man eben einfach auch das so hat, dass man das, ja, dass das nicht der Erste, der operiert sozusagen, sich Gedanken darum machen muss, wie er eben das Loch wieder zubekommt, ja, den Defekt, der da ist. Das ist natürlich was wir in der Tiermedizin nicht haben. Und oft ist es auch so, dass wir in der Tiermedizin leider eben vorher auch nicht wissen, was es für ein Tumor ist. Also viele Kollegen nehmen manchmal eben vorher keine Proben dann weiß man es nicht und dann operiert man es halt im Endeffekt doch zu knapp raus. Also bei uns die Operationen sind deutlich weniger aggressiv, aber eher, wie gesagt, im negativen Sinne gesehen, dass wir eben häufiger auch sehen, dass die Tumoren, dass man nochmal nachoperieren muss. Ansonsten sind normale Wundheilungsstörungen und sowas eher selten, eben wie gesagt, wegen der knapperen OP. Bei der Strahlentherapie muss man ehrlicherweise sagen, ist es eigentlich ähnlich wie in der Humanmedizin. Also wir sehen genau die gleichen Nebenwirkungen, zumindest was die Hautveränderungen angeht. Also wenn wir über aggressivere, sage ich mal, Protokolle wählen, ist es so, die Tiere stecken das super gut weg. Aber es ist so, die haben natürlich auch die Veränderung auf der Haut, wie eben starken Sonnenbrand zum Beispiel, der sich natürlich dann nach ein paar Wochen auch wieder zurückbildet, also bei den Protokollen, die etwas intensiver sind. Und ansonsten, was aber nicht tatsächlich gut ist, muss man sagen, ist die Strahlentherapie-Patienten in der Humanmedizin, die halt klagen doch sehr oft über Kopfschmerzen zum Beispiel. Bei uns muss man sich das in der Tiermedizin so vorstellen, wenn eine Bestrahlung vonstatten geht, sind die Tiere in Narkose, weil die sich natürlich nicht bewegen dürfen, weil sonst woanders bestrahlt wird und nicht an der Stelle, wo es hinkommen soll. Und von daher haben die halt diese Angstzustände halt natürlich nicht, wie jetzt ein Mensch, der jetzt eben allein in dem Raum ist und da ist ja niemand anders drin und die Tür geht zu. Und beim Tier ist es so, die werden halt in so eine kurze Narkose versetzt. Und von daher ist es eigentlich was würde ich sagen, fast tatsächlich mit weniger Nebenwirkungen vonstatten geht als jetzt in der Humanmedizin. Was jetzt die psychische Komponente angeht quasi.
Wie ist das mit der Frequenz von Bestrahlung bzw. Chemotherapie? Oder kommt es dann auch auf die Krebsart an, wie aggressiv der ist, ob man dann öfter bestrahlt bzw. Chemotherapie gibt?
Ja, also bei der Chemotherapie kommt es eben auf die Krebsart drauf an. Also es gibt Tumoren, die sehr gut mit Chemotherapie behandelt werden können, auch natürlich nicht heilend, aber wo man sehr viel Zeit gewinnen kann, ist zum Beispiel Lymphdrüsenkrebs. Da ist es so, dass beim Hund standardmäßig 19 Wochen Chemotherapie gegeben wird, jede Woche. Manchmal sind auch 2 Wochen dazwischen. Bei der Katze, beim Lymphdrüsenkrebs, was auch häufig vorkommt, ist die Therapiedauer bei der Chemotherapie 1 Jahr. Ansonsten gibt es eben unterschiedliche Chemotherapieformen und Protokolle, die eben variieren. Es gibt das Kürzeste, würde ich sagen, ist wirklich die 5-malige Gabe, zum Beispiel nach Milztumoren, wo man 5-mal im Abstand von 3 Wochen Chemotherapie gibt. Die anderen Sachen gehen eben eher länger, aber das wären so die Sachen. Bei der Strahlentherapie ist es so, dass bei der Chemotherapie muss man noch dazu sagen, kann man auch das in Tablettenform, gibt es auch Chemotherapie, also man gibt da intravenös, also über den Venenzugang oder aber Tablettenform. Und bei der Strahlentherapie ist es so, dass es zwei unterschiedliche Protokolle gibt. Es gibt palliative Protokolle und definitive Protokolle. Die palliativen Protokolle sind zum Beispiel für Nasenhöhlentumoren, da ist so im Schnitt ist die Bestrahlung 4 bis 6 Mal. Das ist dann so über 2,5 Wochen oder 2 Wochen ungefähr. Und da brauchen die eben dementsprechend so oft eine Narkose und nochmal eine Narkose, um vorher einen CT zu machen, eine Computertomographie, woran man den Plan erstellt für die Strahlentherapie, also für das Protokoll, dass eben das überall in dem Tumor die höchste Dosis ist. Und dann gibt es definitive Protokolle und die sind deutlich länger und auch die sind halt so 12 bis 18 Sitzungen Strahlentherapie. Das gleiche gilt für die Gehirntumoren. Das liegt daran, dass es gewisse Tumoren, wie zum Beispiel Gehirntumoren, gibt, die mit einer kleineren Dosis bestrahlt werden müssen pro Sitzung, dafür aber öfter bestrahlt werden müssen. Und das ist der Grund, warum die so lange sozusagen über einen so langen Zeitraum halt dann Therapie bekommen. Genau.
Mhm. Würdest du sagen, dass das, also wenn ein Tier oft bestrahlt wird, dann muss es ja schon oft in Narkose gelegt werden. Wie ist da das Risiko? Also wahrscheinlich ist es ja bei einem älteren Tier schon höher. Wird dann auch abgewägt, sollte man das jetzt noch tun, sollte man es nicht tun?
Also das Gute ist, Alter ist keine Krankheit, sage ich immer. Man muss es natürlich abwägen, natürlich. Ja, es gibt natürlich auch gewisse Rassen, da ist es dann egal, wie alt die sind, die man natürlich, die ein erhöhtes Narkoserisiko haben, also gerade so kurzschnäuzige Hunde zum Beispiel. Aber man muss sagen, dass die Kollegen in der Strahlentherapie, da ist ja ein Anästhesist halt dabei, ja, und die machen natürlich den ganzen Tag nichts anderes. Und die Tiere werden eben vorher natürlich durchgecheckt, ob alle Laborwerte Herz und so weiter, ob das alles okay ist, sodass man eben dem Tier, sage ich mal, diese Strahlentherapieeinheiten, ich sag's mal, zumuten kann. Man merkt eben gerade bei diesen längeren Protokollen, dass die immer so zum letzten Drittel hin auch etwas müde halt dann schon sind natürlich und ein bisschen brauchen, um sich zu erholen, weil es sind ja doch häufiger eben ältere Patienten, die dort die Strahlentherapie bekommen. Aber alles in allem stecken die es wirklich wirklich gut weg und die Narkosen sind halt sehr kurz, ja, also die Narkosen, das ist halt wo die halt nicht mal 10 Minuten in Narkose legen, ja, für die Strahlentherapie. Bei dem ersten Mal etwas länger, weil da muss dann nochmal alles sehr gut gecheckt werden, bevor sozusagen die Bestrahlung beginnt, aber es ist so, dass die ansonsten sehr kurz in Narkose liegen und wenn es jetzt natürlich nicht geht, also wenn Sachen dagegen sprechen, gegen eine Strahlentherapie, dann, weil einfach die Kondition des Tieres es nicht zulässt, dann macht man es natürlich nicht. Und man muss es auch immer abwägen, was bringt es am Ende, wie viel Zeit kann man da, bekommt man dann. Deswegen bleibt es immer abwägbar. Es ist natürlich auch ein Kostenpunkt, keine Frage.
Ja, das auf jeden Fall auch noch. Gibt es Unterschiede in der Akzeptanz bzw. auch Verfügbarkeit von diesen Therapiemöglichkeiten bei Tierärzten?
Ja, also es ist so, dass natürlich die Chemotherapie, der lastet halt natürlich dieser Negativfaktor an, immer noch, weil man das natürlich oft aus dem Familien-, Freundeskreis, Bekanntenkreis eben kennt, dass wie eine Chemotherapie bei Menschen abläuft. Aber wie gesagt, nochmal, es ist was anderes bei uns, weil wir eben keinen Heilungsansatz verfolgen beim Tier. Von daher ist es eben so, dass eben die Chemotherapie nicht so schlecht ist wie bis in der Humanmedizin ist, ja, oder so viel Nebenwirkungen macht. Also das ist so die Akzeptanz, dass eben die Chemotherapie teilweise eine schlechte Akzeptanz hat und dass auch eben Kollegen vielleicht da eher eine negative Meinung drüber haben. Ich halte es auch nicht immer für sinnvoll natürlich, aber es gibt eben schon viel, was man gut machen kann. Strahlentherapie ist halt einfach die Problematik der Verfügbarkeit, muss man sagen, in Deutschland. Das ist natürlich jetzt nichts, was in der Praxis gemacht wird, auch nicht in jeder großen Klinik, sondern wir haben wirklich ausgewählte Zentren, die halt sehr übersichtlich sind, auch in Europa eben sehr übersichtlich sind, wo die Besitzer mit dem Tier natürlich auch, wenn sie nicht gerade in der Nähe wohnen, eben weite Wege auf sich nehmen und wo man dann eben auch gucken muss, dass man vor Ort bleibt, derweil, wo das Tier eben bestrahlt wird, sprich, es wird ja dann täglich zum Beispiel über 3,5 Wochen, wo man dann irgendwie gucken muss, wie geht es mit Urlaub, Homeoffice und so. Also das ist eher eine Sache der Verfügbarkeit, aber die Geräte sind sehr teuer, sodass sich das natürlich nicht jede Klinik um die Ecke, sage ich mal, hinstellen kann. Da gibt es auch Vorschriften, bauliche Maßnahmen, bauliche Vorschriften. Das kann leider nicht jeder dann ist die Verfügbarkeit dann doch eher geringer und dann muss man weiterfahren dafür.
Ich bin selber manchmal erstaunt. Ich komme ursprünglich aus Bramsche, das ist bei Osnabrück. Und da ist auch ein Therapiezentrum. Und das ist manchmal wirklich Wahnsinn, woher, also guck mir da manchmal so die Kennzeichen an, woher die Autos kommen. Das ist wirklich Wahnsinn, was für weite Strecken die zurücklegen, um dann zu diesem Therapiezentrum zu kommen.
Das ist richtig, genau. Da gibt es auch eine Strahlentherapie und es ist so, ja. Manche, die stellen sich dann mit dem Wohnwagen davor. Also ich habe lange Jahre in München gearbeitet an der Uni und auch in der Strahlentherapie dort. Und ja, also die Leute, die Besitzer sind natürlich erfinderisch und genau. Und das ist auch Gott sei Dank jetzt so mit Homeoffice natürlich bei vielen halt auch besser machbar, natürlich, klar.
Genau, dann kommen wir jetzt mal zu dem naturheilkundlichen Ansatz. Und zwar, Anja, magst du einmal sagen, welche Rolle das in der Krebstherapie beim Hund überhaupt spielt?
Ja, also es ist so, dass es natürlich immer mehr biologische Substanzen gibt, die auch wissenschaftlich fundiert erforscht sind, die man in der Tumortherapie einsetzen kann. Wird auch beim Mensch mittlerweile eingesetzt. Also als Beispiel, wenn ich das mal nennen darf, zum Beispiel Artemisia annua, was mittlerweile auch als Infusion zur Verfügung steht. Das ist vom Krebsforschungszentrum in Heidelberg vom Professor Iffert erforscht. Auch genau die Wirkmechanismen dieser biologischen Präparate. Da gibt es also zahlreiche Studien, die die Wirkung auch belegen und auch die Wirkmechanismen erklären. Und diese Präparate gewinnen dann halt auch immer mehr an Bedeutung. Das Artemisia zum Beispiel, das bindet sich an das Eisen in der Tumorzelle. Also Tumorzellen lagern vermehrt Eisen ein und dann kommt die Tumorzelle implodiert dann aufgrund dessen, dass sich das Artemisia an dieses Eisen bindet. Und genauso eben das Kurkumin noch zu nennen, auch das steht mittlerweile auch als Infusion zur Verfügung. Und Graviola, das sind alles Substanzen, oder Sulforaphan aus dem Brokkoli, das sind Substanzen, die halt fundiert mittlerweile wissenschaftlich erforscht sind und die gewinnen auch immer mehr an Bedeutung dann.
Und wie würde das jetzt aussehen, wenn ich einen Hund habe, der an Krebs erkrankt ist? Wie würde ich solche Sachen wahrscheinlich unterstützend zu den Behandlungsmöglichkeiten, die dann eben vom Tierarzt festgestellt werden? Wie kann ich das unterstützen?
Also es ist so, dass die Basis einer Behandlung, wenn man sich eben auch dazu entscheidet, den naturkundlichen Weg mit in Betracht zu ziehen, wäre dann eine fundierte Anamnese, um zu schauen, welche Belastungen denn überhaupt man identifizieren kann, die Tumorgeschehen haben, entstehen lassen. Ne? Das ist also eine ganz wichtige Basis auch der Arbeit, dass man diesen Ansatz mit verfolgt, was ist eben die Ursache. Es gibt ja zahlreiche Belastungen, die auch fundiert nachgewiesen sind, dass die Tumorgeschehen fördern, Tumorwachstum fördern, also kanzerogene Stoffe, mit denen halt auch Hunde sehr viel in Kontakt kommen. Und dass man das einerseits halt diesen ursächlichen Weg geht und auf der anderen Seite halt auch schaut, was für Präparate sind denn dann passend, um die dann kombiniert eben auch zu chirurgischen Verfahren, zu Chemo kombiniert einzusetzen oder eben auch als Singletherapie, dass man nur den biologischen Weg geht, kombiniert mit dem ursächlichen Ansatz. Ne? Und weil eben die biologischen Stoffe auch unterschiedlich wirksam sind, also man weiß, dass gerade Sulforaphan bei Gesäugetumoren, so auch wie in der Humanmedizin bei Brustkrebs, eine bessere Wirkung zeigen, wie zum Beispiel jetzt bei Mastzelltumoren. Und dass man eben auch da schaut, dass man fundiert eine Diagnostik hat, also eine Histologie, genauso wie in der, wenn man jetzt rein den schulmedizinischen Weg beschreitet, dass man da auch fundiert eine Diagnostik macht und eben rausarbeitet, um welchen Tumor handelt es sich, wenn ich jetzt zum Beispiel Lymphdrüsenkrebs habe, dass man auch weiß, mit welcher Art hat man es zu tun, ne? Und eben genau das rausarbeitet. Ja. Also das ist wichtig und eben dann auch schaut, was man kombiniert. Also wir verfolgen auch in unserer Praxis immer, was auch die Franziska gesagt hat, dass man eben die chirurgische, wenn eine chirurgische Intervention möglich ist, diese Maßnahme auf jeden Fall mit in Betracht zieht. Also wenn es jetzt priorisiert auch beim Milztumor, wo dann die Gefahr auch einer Ruptur besteht, also da würde man jetzt nicht über irgendwelche biologischen Verfahren diskutieren, sondern dann ist natürlich der chirurgische Weg zuerst einmal der wichtigere. Und dann aber auch zu schauen, warum hat sich denn ein Milztumor entwickelt? Ne? Was waren die tumorwachstumsfördernden Einflüsse? Weil man kennt es ja auch aus dem Bekanntenkreis. Es wird ein Tumor auf eine gewisse Art behandelt oder entfernt, sei es durch Bestrahlung, durch Chemo oder chirurgisch. Und dann kommt irgendwo an einer anderen Stelle wieder eben ein neuer Tumor, weil es eine systemische Erkrankung ist. Ne? Und das ist halt eben unsere Aufgabe auch, diese Einflüsse dann herauszuarbeiten, die das Ganze zugelassen haben.
Ja. Gibt es Synergien zwischen der Naturheilkunde und der Schulmedizin?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen haben wir ein Zentrum gegründet, wo eben auch eine Tierärztin mit im Team ist und man stimmt sich dann ab. Also wir haben zum Beispiel letztens einen Fall mit einem Schilddrüsentumor. Und der war eben dann auch so stark schon beeinträchtigt für die Atmung und für die Nahrungsaufnahme. Und dann kombiniert man das eben mit Cortison, mit halt schulmedizinischen Präparaten, ne? Auch weil man dann Schilddrüsenhormonpräparate gebraucht hat. Ne? Also es ist immer wichtig, auch Schmerzmittel, ne? Dass man also ganz auch dann auch starke schulmedizinische Schmerzmittel braucht. Und das ist toll, wenn man das dann kombinieren kann. Ne?
Das ist auf jeden Fall sinnvoll, das auch alles in Absprache zu machen. Was sind so die vielversprechendsten Ansätze bei der Tumortherapie?
Also wichtig ist, wie gesagt, dass man ursächlich das Ganze herausarbeitet und dann schaut, was sind die Einflüsse, die ich dann beseitigen kann, sei es Ernährung. Da gibt es ja auch viele Studien mittlerweile, welchen Einfluss die Ernährung hat. Also sehr stark ist halt eben der Halter gefragt. Oft sind es Dinge, die man nicht mehr macht oder die man verändert, ne? Die dann auch Teil der Therapie sind, wie zum Beispiel die Ernährung. So ist es ja auch in der Humanmedizin, dass die Ernährung eine große Rolle spielt. Und so ist es eben auch beim Hund. Einflüsse. Also ich hatte schon einen Hund mit einem Maultumor, der hatte in einem Haushalt gelebt, wo vier Leute massiv geraucht haben. Also man hat den Raum, also bei einem Hausbesuch, die Räumlichkeiten betreten und das war also schlimmer als im Irish Pub. Und Hunde sind ja oft stärker belastet durch bestimmte Einflüsse beim Rauchen, weil die lecken sich das Fell ab, die lecken sich überall, die duschen ja nicht, die wechseln nicht die Kleidung. Also wenn die in so einem Haushalt leben, sind die stärker mit den kanzerogenen Stoffen belastet, die eben in der Zigarette sind und denen man da ausgesetzt ist. Ne? Ja, dass man eben das herausarbeitet und den Besitzer halt stark mit einbindet. Und da braucht man auch die Compliance, wenn man ein Therapiekonzept macht. Und dann hat eigentlich der Besitzer die Aufgabe, das dann auch umzusetzen. Das ist letztendlich ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, ich bin bei sowas doch dann wieder erstaunt. Man sagt ja bei Kindern immer, ja, nicht in einem Raum rauchen, nicht zusammen im Auto rauchen. Ich meine, ob man das jetzt alleine machen sollte, ist jetzt auch die andere Frage. Aber gerade bei Kindern sagt man ja, man soll es nicht machen. Und warum man es dann bei dem Hund halt trotzdem macht.
Ja, das ist leider. Man merkt das auch in der Praxis. Kommen ganz viele Hunde, die halt eben stark nach Rauch riechen. Weil die können ja nicht dann vorher schnell die Kleidung wechseln oder so, bevor die jetzt ausgehen. Also das ist, ja, da wird auf Hunde in den wenigsten Fällen Rücksicht genommen.
Gibt es gerade experimentelle Verfahren oder ja weniger bekannte Verfahren, die du für spannend hältst?
Also was ich für sehr spannend halte, ist der Ansatz, dass man schaut, gerade bei Lymphdrüsenkrebs, da ist man auch in der Humanmedizin ja weiter, dass man weiß, dass eine Erregerlast hier mitverantwortlich ist. Herpesviren, Chlamydien, auch Borrelien und so weiter. Da gibt es viele Untersuchungen und auch wir stellen in der Praxis fest, dass immer, also bei jetzt in den letzten 2-3 Jahren, dass immer, wenn wir Fälle hatten mit Lymphom, dass dann auch immer eine sehr starke Erregerlast da war und dass man die dann eben antibiotisch und so weiter, was eben da für Mittel zur Verfügung stehen und schulmedizinisch auch die erste Wahl sind, dann kombiniert mit eingesetzt werden. Und was ich noch erwähnen möchte, was ganz spannend ist, wir haben in der Diagnostik, gibt es in der Humanmedizin den Main-Track-Test von dem Labor Professor Pachmann. Da isoliert man im Blut Tumorzellen. Die haben die Möglichkeit, weil Tumorzelle exprimiert das sogenannte EpCAM und daran kann man eine Tumorzelle identifizieren und man isoliert die Tumorzellen und bringt die dann mit dem Therapeutikum der Wahl, Chemo oder biologisch, in Kontakt und schaut, wie stark dieses Präparat in der Lage ist, die Tumorzelle in die Apoptose, also in den Zelltod, zu bringen. Und damit kann man halt natürlich über die Informationen, über den wir gerade dann das richtige Therapeutikum auswählen. Und man kann die Therapie validieren und den Therapieerfolg monitoren, weil eben die Zahl der zirkulierenden Tumorzellen über den Zeitraum der Therapie abnehmen sollte, weil das reflektiert die Metastasierungsaktivität. Und das wird bald für den Hund möglich sein. Da habe ich also mit dem Laborprofessor Bachmann gesprochen, dass die dann das auch für den Hund möglich machen. Und da sind wir jetzt dabei, Probanden halt Blut einzuschicken, haben auch über die tolle Plattform Krebs beim Hund einen Aufruf gemacht. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, die halt einen ganz hohen Wert hat in unserer therapeutischen Arbeit. Egal, ob es schulmedizinisch ist oder ob das biologische Verfahren sind. Weil man hat festgestellt, dass der Tumor heterogen ist. Und auch wenn man, egal ob chemotherapeutisch oder biologisch an dem Tumor arbeitet, ändert sich dann auch, wenn der kleiner wird und wenn man an dem Tumor gearbeitet hat, auch weiß man auch, dass dann andere Mittel wieder stärker wirken. Ne? Am Anfang ist vielleicht Kurkumin die beste Wahl. Da gibt es ja über 3000 Studien, was Kurkumin macht bei Tumorzellen, dass die also die erfolgreich in die Apoptose bringen kann. Und dann später wirkt vielleicht besser Sulforaphan oder Amygdalin oder eben das Artesunat. Ne? Und deswegen ist es so wertvoll, wenn man so eine diagnostische Möglichkeit hat. Ne? Und das wird also dann irgendwann Ende des Jahres oder nächstes Jahr wird es dann auch für die Hunde dann möglich sein. Ne? Da freue ich mich schon.
Wie ist das, wenn, sage ich mal, solche neuen Verfahren auf den Markt kommen? Ich drücke es jetzt mal so aus. Bei Menschen ist es ja so, dass es dann Studien gibt, zu denen man sich dann bewerben kann. Ist das bei Hunden auch so, dass es dann dazu Studien gibt? Oder wird das dann mehr oder weniger im Labor sozusagen gemacht und wird dann getestet?
Also es gibt, tatsächlich ist es ja so, dass oft ja zuerst an Hunden getestet wird, sei es für medizinische Präparate, aber auch biologisch. Man findet ganz viele Kaninestudien, also wo eben Stoffe an Hunden getestet wurde in Studien dann. Und da hat man also immer, das ist halt wichtig, dass man da auch schaut, weil es gibt ja auch Stoffe, die überhaupt nicht verträglich sind, wo Hunde dann Reaktionen haben. Und deswegen ist da auch wichtig, dass man dann solche Studien hat, bevor man diese Präparate dann auch in der Praxis anwendet. Und da gibt es, also zu den Stoffen, die wir anwenden, gibt es halt die entsprechenden Studien auch bei Hunden, wo man die angewendet hat, die Präparate oder diese Stoffe oder Substanzen dann noch.
Das ist ja auch alles eine Kostenfrage, also sowohl die schulmedizinische Therapie als auch die naturheilkundliche Therapie. Könnt ihr vielleicht mal, also beide für euren Bereich sagen, wie das mit der Finanzierung aussieht? Also es gibt ja mittlerweile wirklich gute Hunde, Krankenversicherung, OP-Versicherung. Ist da sowas mit drin?
Also unsere Arbeit bei uns im Therapiezentrum, dadurch, dass wir eine Tierärztin im Team haben, wenn diese Maßnahmen tierärztlich angeordnet sind, dann werden die auch von den Vollkrankenversicherungen übernommen. Wenn es nicht eine reine OP-Versicherung ist, die würde dann natürlich nur greifen, wenn eine chirurgische Maßnahme erfolgt. Aber wir haben, egal ob das, ich möchte jetzt keine Versicherung nennen, aber die großen Player, also da bis jetzt hatten wir nie ein Problem. Also alle Leistungen von uns wurden dann auch übernommen. Sogar jetzt die biologischen oralen Präparate, nicht nur Infusionen, auch die wurden dann erstattet, die Kosten für die Präparate, für die Nahrungsergänzungsmittel.
Franziska, kannst du das unterschreiben?
Ja, doch. Also kann ich schon unterschreiben. Es ist so, dass man natürlich immer sich informieren muss, vorab halt, und auch gucken muss, was man für eine Versicherung hat. Ja, bei der OP-Versicherung ist natürlich schon ein sehr, also wenn man Tumor operiert, ist natürlich ein sehr großer Prozentsatz sozusagen, was natürlich auf die OP dann fällt. Und das wird in der Regel auch von der OP-Versicherung übernommen. Meistens auch die Voruntersuchungen, die dann mit übernommen werden. Also dieses Staging, dass man guckt, wie weit ist der Tumor vorangeschritten, Blutuntersuchung, sowas. Das Einzige, wo man sich wirklich informieren muss, ist, was die Strahlentherapie angeht, weil tatsächlich das in der Regel nicht mit da drin ist. Also zumindest nicht bei einer Vollumversicherung oder rundum, wie auch immer, so rundum Sorglospaket ist es auch noch was anderes, aber bei einer OP-Versicherung in der Regel nicht. Also da werden nur, soweit ich weiß, Untersuchungen übernommen, die dann, ich glaube, bis 12 Tage oder 14 Tage Post-OP sind. Und was auch noch eine Sache ist, wo man eben auch vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss, ist bei so Dingen, die sich wiederholen. Also sprich, wir hatten jetzt in der Klinik schon ab und zu mal das Problem, dass natürlich Hunde auch eben nochmal einen neuen Mastzelltumor entwickelt haben. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, wenn ein Hund mal einen Mastzelltumor hatte und dann eben die Versicherung gesagt hat, ja nee, also jetzt hat das ja schon zweimal gehabt und jetzt also das dritte Mal übernehmen wir jetzt nicht die Kosten für die OP. Also das gilt aber jetzt auch nicht nur für die Tumorsachen so generell, wenn eben Erkrankungen vielleicht, ja, wenn dann mal das linke Auge operiert wurde und beim nächsten Mal muss das Rechte wegen eben, weiß ich nicht genau, der gleichen Geschichte oder so, dann könnte das sozusagen problematisch werden. Aber alles in allem ist es wirklich gut, eine Versicherung zu haben oder aber irgendwo Geld für den Tag X auf die Seite zu legen. Ja, das ist natürlich auch eine gute Sache, dass man einfach so ein Konto hat. Das ist definitiv sehr, sehr sinnvoll, muss man einfach so sagen. Ja, und man ist natürlich sicherer, als wenn man das Geld irgendwo aufs Konto legt, natürlich, weil dann weiß man, was man hat.
Ja, das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen und nochmal ein guter Tipp, dass man sich da auf jeden Fall ja ausreichend informiert, was dann wirklich alles mit drin ist. Und ja, auch für solche Fälle, wenn Sachen doppelt auftreten, das ist nochmal ein sehr guter Hinweis. Habt ihr ansonsten noch Tipps bzw. Empfehlungen für Hundehalter, wenn sie, sag ich mal, die Diagnose bekommen?
Also auf jeden Fall sich an die Plattform Krebs beim Hund wenden, weil da hat man wirklich eine ganz tolle Basis, um dort sich in alle Richtungen zu informieren. Hier haben wir wirklich tolle Partner, die auf der Plattform so viel Kompetenz vereinen. Und egal, ob man auch eine psychische Unterstützung braucht, ne, weil das ja oft eine sehr große Belastung ist. Ein Hund ist ein Familienmitglied und dort haben wir auch eine ganz tolle Partnerin, die einfach das psychisch begleitet, weil es ja eine große Belastung ist und auch schwierige Entscheidungen anstehen. Und ja, und wir haben aus jedem Bereich, der relevant ist, haben wir da Experten, die beraten. Ne? Und da kann man sich wirklich einen sehr guten Überblick verschaffen. Also Krebs beim Hund ist wirklich eine tolle Adresse.
Das finde ich auch auf jeden Fall. Und ich finde auch, also man wird da halt, sage ich mal, so von allen Seiten abgeholt. Wenn man erstmal die Diagnose bekommt, dann ist man ja erstmal sehr verloren und weiß gar nicht, was mache ich jetzt als nächstes. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr guter Ansatz, dass man da von allen Seiten abgeholt wird und sich nicht alle Informationen selber zusammensuchen muss. Das finde ich wirklich eine gute Sache.
Ja, und es ist natürlich auch so, dass man, wenn man dann anfängt, eben im Internet zu googeln, ja, dann natürlich auch auf Seiten und Stellen halt landet, wo man vielleicht dann die Informationen eben ungefiltert und einfach vielleicht auch falsch bekommt, das muss man auch sagen, ja, weil man kann natürlich den Tumor nicht mit dem Tumor vergleichen, also jedes Tier ist halt anders, jeder Tumor ist anders und da ist es eben so, man sollte im Zweifel sich natürlich eine zweite Meinung holen und man soll sich vielleicht dann nicht die Medikamente im Internet bestellen, sondern dann wirklich einfach gucken, okay, sich beraten lassen und da ist eben die Plattform wirklich super halt dafür und eben wirklich, bevor man jetzt irgendwo sagt, man probiert hier und da was aus, weil ich denke halt, bei der Tumortherapie ist es wirklich sehr, sehr wichtig, egal wofür man sich entscheidet, dass es zu einer gezielten Therapie wird und dass man eben so früh wie möglich und da anfängt und eben was tut und nicht noch lange wartet und vielleicht im Zweifel selber rumprobiert, auch wenn man sich eben nicht sicher ist, was vielleicht sein Tierarzt, wenn man da vielleicht nicht so glücklich ist oder so, ne, dass man einfach sagt, okay, komm, man guckt nochmal und holt sich auf jeden Fall nochmal Informationen und Meinungen.
Ja, genau, das kann ich nur auch so unterstützen, weil egal, ob man chemische Präparate anwendet, also rein schulmedizinische oder biologische, muss man wissen, wie man die anwendet. Ne? Also was zum Beispiel in der Tumortherapie viel angewendet wird, und dann ist einfach aus dem Internet, holt man sich Dosierungen, ist CBD-Öl. Und CBD-Öl hemmt die Entgiftungsenzyme auf der Zytochrom-P450-Allee. Das heißt, dass schulmedizinische Präparate, die kombiniert eingesetzt werden, eine viel stärkere Wirkung haben. Ne? Das sind alles Dinge, nur als kleines Beispiel, ne? Wo man sagt, man muss da vorsichtig sein, ne, was man gibt und wie das dann auch vielleicht ein Problem ist mit anderen Präparaten, ne, die eingenommen werden, oder man entgiftet und gibt die Präparate zu dicht. Nehmen wir an, man hat jetzt einen Herzpatienten, der auch noch einen Tumor bekommt, und dann heißt hier, entgifte mal mit dem Präparat, und man lässt keinen Abstand zu den Herzmedikamenten, dann dann hat man halt ein richtiges Problem. Ne? Also deswegen, egal in welche Richtung man geht, man sollte einfach den richtigen Therapeuten wählen und eine breite, seriöse Informationsplattform, wo man dann auch richtig beraten wird, egal welchen Weg man geht. Man braucht immer entsprechend einen Expertenrat. Ne? Und dann bekommt man auch einen roten Faden, weil, wie Franziska sagt, man wird nervös, man liest hier und da dies und jenes, du musst das Präparat oder hier oder da, und da ist halt so eine Plattform toll, wo man sich einfach in einem geschützten Umfeld Expertenrat holen kann, ne? Ohne in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden. Ne?
Genau, deswegen ist die Plattform Chris im Hund auch so toll, weil man, ja, man bekommt eben dann einen Therapieplan, der auf den Hund zugeschnitten ist. Man hat verschiedene Ansprechpartner aus den eigenen Bereichen. In der nächsten Folge wird es ja auch um die Fütterung gehen und nochmal ein bisschen, ja, mehr Ausblick in die naturheilkundlichen Ansätze geben. Und was dann natürlich auch noch folgt, ist dann die emotionale Begleitung von Tierhaltern. Da bin ich auch schon ganz gespannt und ja, finde das wirklich eine ganz tolle Reihe und eine tolle Plattform. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr heute hier wart. Es war sehr schön mit euch.
Vielen Dank auch, dass wir hier sein durften.
Es hat Spaß gemacht. Spannend.
Das freut mich. Mir auch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.